In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute um das Thema Beweisanträge gehen. Wir hatten es ja in der Gesprächsfolge schon angesprochen, dass auch im Bereich der Kunstdelikte häufiger Beweisanträge eine Rolle spielen, eben insbesondere auch mit der Frage, dass die Beweisführung insgesamt, wer wusste etwas von der Provenienz eines Kunstwerkes und so weiter, durchaus kompliziert sein kann. Das Beweisantragsrecht spielt eine zentrale Rolle für die Verwirklichung des rechtsstaatlichen Verfahrens. Und das, obwohl natürlich der Amtsermittlungsgrundsatz gilt. Grundsätzlich sind die Staatsanwaltschaft und das Gericht verpflichtet, von Amts wegen alle entscheidungserheblichen Aspekte festzustellen. Aber umgekehrt liegt es in der Natur der Sache, dass man zum einen unterschiedlicher Meinung darüber sein kann, was beweiserheblich ist. Und natürlich waren weder Gericht noch Staatsanwaltschaft bei der Tat mit dabei und können alle Eventualitäten in den Geschehensabläufen antizipieren. Der Angeklagte aber war dabei und hat auf diese Weise, durch das Stellen von Beweisanträgen, die Möglichkeit, weitere Aspekte in die Beweisaufnahme einzubringen. Und es klingt da natürlich auch schon durch. Das Recht, Beweisanträge zu stellen, haben zwar Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage. Rein praktisch ist es aber vor allem ein Mittel, das von der Verteidigung genutzt wird. Sei es, um tatsächlich eine beweiserhebliche Tatsache einzubringen, sei es auch rein taktisch mit dem Versuch, durch eine möglicherweise fehlerhafte Ablehnungsentscheidung des Gerichts einen Revisionsgrund zu schaffen. Und damit wird das Beweisantragsrecht nicht nur für die Sitzungsvertretung relevant, sondern auch für die Revisionsklausur. In der Justizklausur spielt es naturgemäß keine Rolle. Das Beweisantragsrecht dient letztlich der Waffengleichheit der Verfahrensbeteiligten und ermöglicht also insbesondere dem Angeklagten, auf die Sachverhaltsaufklärung Einfluss zu nehmen und zur Wahrheitsfindung beizutragen. Dabei unterscheidet die Strafprozessordnung, teils ausdrücklich, teils durch die Rechtsprechung herausgearbeitet, zwischen verschiedenen Arten von Anregungen zur Beweiserhebung, nämlich dem förmlichen Beweisantrag, dem sogenannten Beweisermittlungsantrag und der bloßen Beweisanregung. Ein förmlicher Beweisantrag ist also ein prozessuales Rechtsmittel, durch das ein Verfahrensbeteiligter das Gericht verpflichtet, ein konkretes Beweismittel zur Aufklärung einer bestimmten erheblichen Tatsache heranzuziehen. Das Ganze ist in § 244 Absatz 3 StPO verankert. Das Gericht ist bei einem ordnungsgemäß gestellten Beweisantrag demnach aber auch nicht frei, sondern muss dem Antrag nachgehen, sofern kein gesetzlicher Ablehnungsgrund vorliegt. Deshalb muss dann umgekehrt aber auch ein solcher Antrag bestimmten Anforderungen genügen. Zum einen muss eine bestimmte Beweistatsache benannt werden, also eine konkrete Tatsache, deren Nachweis oder Widerlegung für die Entscheidung im Strafverfahren von Bedeutung sein kann. Und zum anderen muss das Beweismittel ebenfalls konkret bezeichnet werden, also beispielsweise ein namentlich benannter Zeuge, ein spezifisches Schriftstück oder ein Sachverständiger zu einem bestimmten Thema. Außerdem muss ein innerer Zusammenhang zwischen der behaupteten Tatsache und dem Beweismittel erkennbar sein. Es muss also dargelegt werden, dass das Beweismittel überhaupt geeignet ist, über die genannte Tatsache Auskunft zu geben. Man würde also beispielsweise beantragen, einen bestimmten Zeugen zur Hauptverhandlung zu laden und dessen ladungsfähige Adresse gleich mit angeben. Und dann würde man zum Beweisthema überleiten, also sagen, dieser Zeuge wird bekunden das und das dann weiter ausführen. Und anhand dieser Behauptung, was der Zeuge bekunden wird, kann sich das Gericht nun mit § 244 Absatz 3 StPO auseinandersetzen. Unterstellt, der Zeuge würde das tatsächlich bekunden, wäre das für die Überzeugungsbildung des Gerichts tatsächlich entscheidend oder möglicherweise überflüssig, untauglich, bezöge es sich auf eine Tatsache, die offenkundig ist oder die bereits bewiesen ist, oder könnte man das sogar als wahr unterstellen? Ein Beweisermittlungsantrag unterscheidet sich vom Beweisantrag in mehreren Punkten. Zwar wird auch hier eine Beweiserhebung angeregt, doch es fehlt entweder an der erforderlichen Bestimmtheit der Beweistatsache oder der erforderlichen Bestimmtheit des Beweismittels. Typisch ist etwa, es wird beantragt zu ermitteln, ob sich am Tatort noch weitere DNA-Spuren befinden. Hier bleibt sowohl offen, welche konkrete Tatsache bewiesen werden soll, als auch welches Beweismittel dies leisten soll. Und entsprechend verpflichten solche Anträge das Gericht nicht zur Beweiserhebung, sondern eröffnen ihm lediglich ein Ermessen. Eine Ablehnung muss nicht begründet werden, es sei denn, sie verletzt ausnahmsweise in besonders gravierender Weise das Gebot eines fairen Verfahrens oder das rechtliche Gehör. Und der Maßstab ist auch, wie auch später für die Beweisanregung, nicht mehr der Paragraph 244 Absatz 3 mit seinen strengen Voraussetzungen, sondern lediglich die allgemeine Aufklärungsverpflichtung nach Paragraph 244 Absatz 2. Noch darunter, unter dem Beweisermittlungsantrag angesiedelt, ist die Beweisanregung. Sie ist formlos, unverbindlich und wird auch oft eher einfach informell geäußert. Sie enthält weder eine konkrete Beweistatsache noch ein benanntes Beweismittel und ist auch in der Regel kein formaler Antrag, sondern eher quasi die Äußerung der Idee, einen bestimmten Sachverhalt zu überprüfen, ohne das näher zu konkretisieren. Nochmal zurück zum Beweisantrag. Der entfaltet seine rechtliche Wirkung also nur dann, wenn er den oben genannten Voraussetzungen genügt, also konkretes Beweismittel und konkretes Beweisthema. Das wirkt formal streng, ist aber kein bloßer Formalismus, sondern dient der Prozessökonomie und der gerichtlichen Kontrolle. Denn nur wenn klar ist, was mit welchem Mittel bewiesen werden soll, kann das Gericht eben entscheiden, ob die beantragte Beweiserhebung zur Wahrheitsfindung beitragen kann und ob gegebenenfalls ein Ablehnungsgrund vorliegt. Mal ein kurzer Überblick über die verschiedenen Ablehnungsgründe des Paragraph 244 Absatz 3. Besonders wichtig ist die Offensichtlichkeit der Bedeutungslosigkeit. Ein Antrag kann abgelehnt werden, wenn die behauptete Tatsache für die Entscheidung ohne Bedeutung ist, das heißt, sie ist für die Schuld- oder Straffrage objektiv irrelevant. Die bloße subjektive Einschätzung, dass die Tatsache wenig überzeugend sei, reicht nicht aus. Es muss objektiv erkennbar sein, dass die behauptete Tatsache auch im Fall ihres Nachweises keinerlei rechtliche Relevanz entfalten würde. Das wäre beispielsweise bei bloßen Leumundszeugen der Fall, die bekunden, dass das, was dem Angeklagten da vorgeworfen wird, eigentlich so gar nicht zu ihm passt und er eigentlich ein ganz anderer Typ ist. Ein weiterer Ablehnungsgrund ist die dauerhafte Unerreichbarkeit des Beweismittels. Das betrifft also Fälle, in denen das benannte Beweismittel nicht verfügbar ist, etwa weil ein Zeuge verstorben oder nicht auffindbar ist oder weil ein Dokument, das eingebracht werden soll, zerstört wurde. Auch hier gilt, die Unerreichbarkeit muss feststehen. Das Gericht ist verpflichtet, zunächst zumutbare Ermittlungen anzustellen, um das Beweismittel zu beschaffen. Dazu gehört beispielsweise bei im Ausland befindlichen Zeugen auch zu versuchen, über die Rechtshilfe eine Ladung zu bewirken oder gegebenenfalls Videovernehmungen zu ermöglichen, bei denen der Zeuge an seinem ausländischen Wohnsitz vor die Kamera kommt und entsprechend per Videokonferenz vernommen wird. Und erst wenn diese Möglichkeiten erschöpft sind, kann ein solcher Beweisantrag abgelehnt werden. Er darf also jedenfalls nicht vorschnell erfolgen. Ein Beweisantrag ist außerdem zurückzuweisen, wenn das Beweismittel objektiv ungeeignet ist, die behauptete Tatsache zu beweisen. Das ist etwa der Fall, wenn ein Zeuge über Umstände aussagen soll, die außerhalb seines Wahrnehmungsbereichs liegen oder bei denen feststeht, dass er davon keine eigene Kenntnis haben kann. Oder auch wenn es um Beweismittel geht, die einfach wissenschaftlich nicht ausreichend fundiert sind. Also das klassische Beispiel dafür wäre der Einsatz von Lügendetektoren, die selbst dann, wenn man einen Lügendetektor zur Anwendung bringen würde, keine wirkliche Aussagekraft haben, weil zu viele Unwägbarkeiten dabei eine Rolle spielen. Dann gibt es die Absicht der Prozessverschleppung. Wenn ein Antrag erkennbar nur deshalb gestellt wird, um das Verfahren zu verzögern, darf das Gericht ihn zurückweisen. Das ist trotzdem ein Ablehnungsgrund, der in der Praxis besonders umstritten ist, da er leicht missbraucht werden kann, um unliebsame Anträge abzuwehren. Deshalb eben auch hier eine besonders sorgfältige Prüfung und eine ausführliche Begründung, warum man tatsächlich von einer Prozessverschleppung ausgeht. Das Gericht muss hier also darlegen, dass der Antrag in seiner konkreten Form, etwa durch unnötig weite Beweistatsachen, nichtssagende Beweismittel oder eine verspätete Stellung, in der Absicht gestellt wurde, den Fortgang des Verfahrens zu behindern. Und schließlich darf das Gericht einen Beweisantrag ablehnen, wenn es überzeugt ist, dass die behauptete Tatsache bereits erwiesen oder widerlegt ist. Auch hier ist entsprechend eine eingehende Begründung erforderlich, die deutlich macht, warum das Gericht sich in dieser Hinsicht bereits eine abschließende Meinung gebildet hat und auch bilden konnte. Die Ablehnung darf also nicht auf bloßer Mutmaßung beruhen und natürlich ist man hier immer an der Grenze zu einer möglicherweise unzulässigen Antizipation eines Beweisergebnisses. Und schließlich gibt es noch die sogenannte Wahrunterstellung. Das Gericht weist formal einen Beweisantrag ab, begründet dies aber damit, dass es auf die tatsächliche Beweiserhebung gar nicht mehr ankomme, weil es im Gegenzug die Tatsache, die bewiesen werden soll, als wahr unterstellt. Auch hier ist seitens des Gerichts aber Vorsicht geboten, denn diese Wahrunterstellung gilt absolut. Die als wahr unterstellte Tatsache ist also nicht mehr einer Beweiswürdigung zugänglich. Wenn also ein Beweisantrag auf Vernehmung eines Zeugen gestellt wird, der bekunden soll, dass sich der Angeklagte zum Tatzeitpunkt ganz woanders aufgehalten haben soll, würde das Gericht nicht als wahr unterstellen, dass der Zeuge das aussagen würde und dann in einer Abwägung mit anderen Beweismitteln dies dann widerlegen können, sondern es würde den Fakt, dass sich der Angeklagte zum Tatzeitpunkt ganz woanders aufgehalten hat, als wahr unterstellen. Ganz egal, ob sich das aus den anderen Beweismitteln ergibt, wäre es dann jedenfalls an diese Feststellung gebunden. Ein besonderer Regelungskomplex ergibt sich schließlich aus § 245 StPO, der den Umgang mit sogenannten präsenten Beweismitteln, insbesondere präsenten Zeugen, regelt. Ein präsenter Zeuge ist jemand, der sich zur Zeit der Antragstellung im, oder besser noch vor, dem Sitzungssaal befindet oder zumindest unmittelbar greifbar ist. Der Gesetzgeber misst der Vernehmung solcher Zeugen eine erhöhte Bedeutung bei, da ihr Erscheinen bereits erfolgt ist und damit also kein großer organisatorischer oder zeitlicher Aufwand mehr für die Ladung entsteht. Nach 245 StPO ist also ein Gericht dann grundsätzlich verpflichtet, einen bereits anwesenden Zeugen auf Antrag zu vernehmen. Und dann der Antrag auf Vernehmung des Zeugen kann nur unter sehr engen Voraussetzungen abgelehnt werden und § 244 Absatz 3, die sonstigen Ablehnungsgründe, müssen besonders strikt angewendet werden. Denn letztlich spricht einfach die Prozessökonomie für die Beweiserhebung. Der Zeuge ist bereits da, es bedarf keines neuen Hauptverhandlungstermins, es bedarf keinen neuen Aufwandes. Also insofern kann man einfach den Zeugen, der bereits vor dem Saal wartet, dann auch vernehmen. In der praktischen Anwendung bedeutet das, dass präsente Zeugen eine sehr starke Stellung im Beweisrecht einnehmen. Verteidigung wie Staatsanwaltschaft auch können sogar das Erscheinen eines Zeugen im Gerichtssaal unmittelbar veranlassen und selbst den Zeugen zu der Hauptverhandlung laden, auch wenn das Gericht die Zeugen nicht geladen hat. Und dann kann sich das Gericht dem nicht ohne weiteres entziehen. Letztlich auch wieder eine Regelung, die der Wahrheitsfindung dient und dem Schutz des Angeklagten vor einer willkürlichen Einschränkung seiner Verteidigungsrechte. Das Beweisantragsrecht stellt also sicher, dass die gerichtliche Beweisaufnahme nicht einseitig von der Strafkammer oder der Staatsanwaltschaft bestimmt wird, sondern dass auch der Angeklagte die Möglichkeit hat, aktiv und wirksam auf die Beweisaufnahme einzuwirken. Und damit dient es eben nicht nur der prozessualen Fairness, sondern auch dem letztlich ja übergeordneten Ziel einer materiellen Gerechtigkeit. Und das wäre es erstmal gewesen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, positive Bewertungen bei den verschiedenen Podcast-Playern und auch sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage strafschlitzung.berlin. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin alles Gute.
Die Prozessbeteiligung.